Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Und mit diesen weisen Worten von Jason Tarpey, dem Sänger von Eternal Champion, begrüße ich euch zu einer neuen Folge Plattenerei. Pint muss schon lachen. Ja. Dieser sitzt mir gegenüber, Pint Eastwood, wie immer wunderbar in all seinem Glanze. Ich bin kein Morgen mehr. Dies hier ist die Plattenerei. Heute geht es um Mike Oldfield. Bevor wir die Details klären, worum es geht, muss ich mich korrigieren. Das Zitat eben war nämlich gar nicht von Jason Tarpey, sondern von Jack Rogers von Visigoth.
Wie heißt die Band?
Visigoth.
Ah, du hast Visigoth gesagt.
Ich habe Visigoth gesagt.
Nee, du hast beim ersten Mal Visigoth gesagt. Wir werden es nachher auf der Aufnahme anhören.
Ja, 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 ich werde hier wieder gegaslightet, noch ehe es angefangen hat. Plattis.
Queen Elizabeth.
Queen Elizabeth. Neue Episode Plattenerei. Ich hab Bock. Ich bin bereit. Bist du auch bereit? Wie geht's dir?
Ich hab Bock, ich bin bereit, ich bin etwas müde, ich bin, also zum einen bin ich einfach müde, so schlafmüde und zum anderen bin ich, im Moment bin ich auch einfach diese Woche so ein bisschen, oder momentan in letzter Zeit bin ich so lebensmüde, nicht im Sinn von lebensüberdrüssig, aber so, alles ist irgendwie so ermüdend. Das ganze Leben ist im Moment so ermüdend, weißt du?
Ja, guck mal, wir haben jetzt Anfang März, Mitte März haben wir, Frühjahrsmüdigkeit. Geht mir ähnlich.
Das ist alles anstrengend und ermüdend. Aber immerhin, heute hat die Sonne geschienen. Wir hatten zeitweise 19 Grad. Also ich denke mal, der Winter ist vorbei. Hoffen wir jedenfalls mal.
Ich glaube es. Komm, lass erstmal hier mit dem alkoholfreien Bierchen anstoßen.
Aber abgesehen davon geht es mir blendend.
Sehr gut.
Obwohl, nee, ist gelogen, aber es ist okay. Und dir? Wie geht's dir so?
Mir geht's wie so ein Goldfisch in so einem Wasserglas, so einem kleinen, alten Wasserglas, wo sich langsam Seetang und Algen sammeln und es wird immer trüber.
Kennst du, wie ist denn der? Riverboat? Ein Goldfisch fällt ins Wasser mit Kurt Russell und Goldie Hawn.
Ich glaube vom Namen, aber gesehen habe ich den Film nicht.
Super, super Komödie aus den späten 80ern. Frühe 90er, späte 80er? Auf jeden Fall Klassiker.
Okay,
genau. Immer wieder witzig.
Ja. Egal. Nee, privat geht es mir gerade nicht so gut. Das muss ja aber als Information auch reichen. Heute geht es aber um ein wunderbares Album, auf das ich richtig Bock habe. Und trotzdem, bevor wir dazu kommen, immer noch die anderen beiden Themen, nämlich Höhepunkt der Woche. Ich vermute ja, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster, ich vermute, wir haben denselben Höhepunkt der Woche.
Das glaube ich nicht, Kain. Was ist denn dein Höhepunkt der Woche?
In meinen Notizen steht Saufi Saufi mit Ricardo.
Saufi Saufi mit Ricardo von The Night Eternal. Für alle, die uns nicht immer hören. War cool. Hat Spaß gemacht. Es war auch so, weißt du, ich kam nach einem längeren Wochenende zurück nach Berlin. Wir sind gleich am ersten Abend, haben uns getroffen. Sind mit Ricardo saufen gegangen und es war richtig cool. Ich habe mich wohlgefühlt. Es hat Spaß gemacht. Ich war richtig schön entspannt, erholt. Dienstag, erster Arbeitstag. Ich konnte schon wieder kotzen. Und das lag gar nicht mal an der Arbeit, sondern einfach so, Dienstag war dann wieder so richtig, ich bin jetzt wieder da, ich muss jetzt wieder machen, funktionieren, tun, dies, das, Alltag. Und ich habe einfach keinen Bock.
Ja, na klar, wer, also, wobei ich sagen muss, jetzt die Woche Arbeit, ich hatte so viel zu tun, das war, so, also sowohl physisch als auch geistig, war irgendwie ganz angenehm. Arbeit lenkt ab und auch wenn es jetzt nicht meine private Kunst war, der ich nachgehen konnte, war es trotzdem ganz gut. Ja, nee, Höhepunkt der Woche. Bei mir zwei Sachen, Visigoth.
Da warst du letzten Sonntag.
Genau.
Mit Ricardo.
Ja, quasi. Genau. Ich kam in die Halle und sah einen riesigen Misfits-Patch auf einer Lederjacke und lange Dreads und dachte so, na Moment einmal, was denn hier los?
Halt, stopp.
Ja, er war's. Und genau.
Ja. Mein Highlight der Woche, also abgesehen von Saufi, war auch am Sonntag, als ihr beide bei Visigoth wart, da war ich Da war ich bei meinem ältesten Freund Roland, den ich mein ganzes Leben lang kenne. Und wir haben einfach, die meisten werden es vielleicht nicht nachvollziehen können, aber wir haben halt einfach, wir haben einfach 5 Stunden am Stück Wrestling geguckt. Wrestling-Matches von mir zusammengestellt, kuratiert, Matches aus den letzten 32 Jahren, 5 Stunden und es war so geil, es war so geil, es hat so Spaß gemacht, weil man muss dazu sagen, als ich angefangen habe, Wrestling zu gucken mit 10, mit 9 oder 10, habe ich das mit Roland zusammen, wir haben das für uns entdeckt und dann waren wir auch, ich glaube, 4-mal zusammen live beim Wrestling, aber es war halt alles so zwischen 92 und 96. Und er hat, glaube ich, in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht aktiv Wrestling geguckt. Und das, es war halt so schön, weil wir haben dann 5 Stunden zusammen Wrestling geguckt und ich habe gemerkt, dass es ihm richtig, richtig Spaß macht. Und dadurch fand ich es auch noch mal viel geiler, als ich gedacht hatte. Und es hat einfach, ja, wir haben einfach 5 oder 6 Stunden da gesessen, ein Match nach dem anderen geguckt und hatten einfach Spaß. Und es war so geil.
Schön.
Und ich hoffe, wir können das bald mal wieder, mal wieder wiederholen, ja.
Das nee, kann
einfach
ich mir
so ein emotionales, so ein schönes, ja, so ein einfach so ein Wohlfühlerlebnis, weißt du so?
Naja, kann ich mir vorstellen. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht so im Wrestling bin, aber prinzipiell kann ich es mir vorstellen, na klar.
Das erste Match, das wir geguckt haben, war das Royal Rumble Match von 1992, wo Ric Flair WWF Champion wurde, ja, with a tear in my eye, sag ich nur. Ja? Wrestling-Fans wissen Bescheid.
Okay. Mhm. Ja, nee. Ja, nochmal ganz kurz zu Vidigos, weil
Vidigos,
ja. Vidigos. Jetzt habe ich es falsch gesagt. Jetzt habe ich es aber absichtlich falsch genau, gesagt. Ja. So. Nee, Jake Rogers, der Sänger, unglaubliches Organ. Er war erkältet, wohl vorher und immer noch. Er hat, wenn er zwischen den Songs gesprochen hat, kaum noch eine Stimme gehabt. Aber der Mann hat abgeliefert. Ich habe sogar so empfunden, die Stimme klanglich teilweise wirklich wie ein Tenor in der Oper. Also er singt live nochmal anders als auf der CD, nochmal kraftvoller, nochmal anders. Es war unglaublich, auch der Gitarrist, den Namen weiß ich jetzt nicht, der hat ein paar Soli darunter geschrammelt. Unglaublich. Und du und ich, wir waren ja eine Woche vorher bei Eternal Champion.
Und Sumerlands.
Genau.
Ja.
Da haben wir noch gar nicht in der Plattenerei drüber gesprochen, geht ja gar nee,
wir
nicht.
Wir haben ja danach uns noch gar nicht wieder gesehen, beziehungsweise gesehen schon, aber nicht aufgenommen.
Weil das war auch ziemlich geil.
Ja, vor allem Sumerlands fand ich live viel besser als auf Platte.
Ja. Ja.
Die waren irgendwie härter, die Stimme war geil und ja, bei beiden Bands ist auch das Publikum richtig schön mitgegangen, das hat Spaß gemacht.
Das war jetzt wirklich eine Power-Metal-Doppelwoche und
Doppelwumms.
Doppelwumms, genau. Nee, war wirklich gut, also hat Spaß gemacht. Aber Vidigos ein bisschen besser. Ein bisschen besser noch.
Was ist denn dein Ohrwurm der Woche?
Noch so eine Power-Metal-Kapelle. Ich habe mich hier vor einiger Zeit lang und breit drüber aufgeregt. Aber mit ihrem dritten Album haben sie mich gekriegt.
Wer?
Megaton Sword aus der Schweiz mit dem Album Might and Power. Das ist auch mein Album der Woche. Und mein Ohrwurm der Woche, also es sind zwei, einmal Rikersy von besagtem Album. Aha. Ziemlich cooles Lied, wo es so um dieses Abgestumpftsein von einem Krieger geht, aha, der sich an die Zeit oder in die Zeit zurücksehnt, wo ihm das Schlachten noch, das Abschlachten von Leuten noch was bedeutet hat. Also so ziemlich düstere Fantasy, ziemlich geil. Ja, und der Sänger. Auf dem neuen Album arbeitet er mit seiner Stimme ganz anders als bei der CD vorher.
Blood Hails Steel, Steel Hails Fire.
Exakt.
Ja.
Viel mehr Hardrock-Elemente drin.
Die Stimme klingt auch rauer, die klingt einfach irgendwie
unfassbar besser. Geil. Ja. Babe Eternal, auch noch ein Anspieltipp. Unbedingt anhören. Iron Plains, auch ganz großartig. Eigentlich sind alle Songs auf dem Album super.
Ich habe mir das Album 2 oder 3 Mal angehört. Ich finde es auch cool, aber habe mich da noch nicht mit auseinandergesetzt. Also von daher kann ich jetzt nicht sagen, welcher Song wie heißt und so weiter und worum es geht. Aber ja, macht Spaß.
Okay. Und du, Ohrwurm der Woche?
Mein Ohrwurm der Woche, den habe ich jetzt im Prinzip auch schon seit 2 Wochen, weil den Ohrwurm habe ich, seit wir bei Eternal Champion und Sumerlands waren, bevor es losging, Manowar, also Leave Manowar, Fighting the World.
Ja.
Und den habe ich seitdem einfach so im Ohr.
Das ist ein Banger.
Also Fighting the World ist das einzige Manowar-Album, welches ich nicht besitze. Aber der Song, also gleich der Opener auf dem Album, ist einfach überragend.
Warte mal, habe ich dir das nicht geschenkt?
Hast du?
Na, warte, doch. Ich habe mir 2 Alben gemerkt, die du nicht besitzt und ich habe sie mir gemerkt, um sie dir mal schenken zu können. Das erste ist Jim Steinman gewesen.
Das habe ich, Bad for Good.
Und ich habe dir, bin ich mir fast sicher, die Fighting the World mal in die Hand gedrückt, so zwischendrin. Echt? Und echt? Ich glaube, du hast mir, dafür hast du mir diese Black Metal-Kombo aus Deutschland für die Karma Seed sein erstes Cover gemacht hatte. Wie heißen die denn? Teufelsgeist hieß das eine Album.
Urfaust.
Urfaust, danke.
Das sind doch Niederländer.
Das sind Niederländer? Ja, wahrscheinlich, ja, wegen Urfaust. Aber ja, die hast du mir damals, glaube ich, so dann auch überreicht im Tausch. Ist ja auch scheißegal. Aber Fighting the World ist ein wunderbares Lied. Übelst 80er, aber eingängig. Achso, mein zweiter Ohrwurm ist übrigens von Mike Oldfield, um den es jetzt gleich gehen soll. Mhm. Wunderbare Überleitung. Islands. Bisschen kitschig, gesungen von Bonnie Tyler. Ein unglaublich geiles Lied.
Den kenne ich nicht.
Kann ich dir mal vorspielen. Ja. Und ich weiß nicht, wollen wir ins Album starten?
Ja, wir starten ins Album. Komm, was soll's? Ist schon
halb. Bin mal gespannt, wie lange die Folge heute gehen wird, weil ich glaube, es ist gar nicht so viel zu sagen, aber trotzdem genug.
Okay, Rock'n'Roll.
Also, heute geht es um Michael Altfeld, besser bekannt als Mike Oldfield, beziehungsweise bürgerlich Michael Gordon Oldfield.
Personennamen ins Deutsche übersetzen war noch nie witzig.
Bei Nikolas Höhle und den schlechten Samen hast du.
Das ist aber, ja, das ist okay, aber es ist ja auch ein Bandname.
Okay.
Ja. Also, Michael Oldfield.
Michael Gordon Oldfield, Mike Oldfield. 1953, am 15. Mai geboren, ist ein englischer Musiker, Multiinstrumentalist, Produzent und in gewisser Weise auch Sänger, wobei er das nur einmal gemacht hat, auf einem Album. Ja, musikalisch hat er so ziemlich alles einmal durchgemacht. Angefangen mit Progressive Rock, über Folk, klassische Musik, Elektronik, Ambient Chill, Weltmusik, New Age, alles dabei gewesen. Bekannt wurde er aber mit seinem Erstlingswerk damals Tubular Bells, also den Röhrenglocken, 1973.
Erschien auf Virgin Records, oder?
Ganz genau. Ich habe es wieder mal geschafft und habe hier nicht die Informationen, die ich mir dazu rausgesucht hatte.
Ich glaube, dass er das mit 17 oder 18 irgendwie quasi komponiert bzw. aufgenommen hat und kein Label wollte das, war, weil es waren irgendwie doch eigentlich nur zwei Songs, die jeweils eine halbe Stunde gingen oder
ganz,
sowas.
Ganz genau.
Das kann man ja nicht im Radio spielen.
Ich kann ja hier mal kurz, ich habe ja noch ein bisschen was ausgedruckt, das mal.
Aber Richard Branson, der Teufelskerl, hat ihn trotzdem gesigned.
Richard Branson hat ihn gesigned für erstmal 4 Alben, glaube ich, und dann nochmal optional nochmal ein paar.
Das weiß ich nicht.
Ja. Er hat dieses, also Tubular Bells hat er als 19-Jähriger aufgenommen, eigenhändig. Ich glaube, 20 verschiedene Instrumente hat er gespielt. Verschiedene Musikstile und hat dann diese ganzen Tonspuren übereinander gelegt. Und das war damals halt absolut neu. Und das Album hat sich erst nicht so gut verkauft. Dann wurde aber die Anfangsmelodie in Der Exorzist verwendet, im Horrorfilm. Hm. Und danach, ja, ist das Ding durch die Decke gegangen. Mehr als ein Jahr nach der Erstveröffentlichung erreichte das Album sogar den ersten Platz der Charts. Insgesamt wurden mehr als 3,5 Millionen Kopien von Tubular Bells im Vereinigten Königreich verkauft. Weltweit etwa 15 bis 17 Millionen. Und damit ist Tubular Bells eines der erfolgreichsten Debütalben der Musikgeschichte.
Es ist auch immer wieder faszinierend, wie das funktioniert ja bis heute, dass dann teilweise auch Songs oder Alben nicht so erfolgreich sind und dann wird das in irgendeinem Film oder heutzutage dann vielleicht auch in irgendeiner Fernsehserie oder so verwendet und dann plötzlich dadurch bekannt und dann wird es doch noch ein Verkaufsschlager. Ne?
Also ja.
Hat man ja immer mal wieder.
Bei Danzig damals auch, Mother, viele Jahre nach der Veröffentlichung nochmal durch die Decke gegangen. Ja, und hier Tubular Bells hat den Richard Branson und Virgin ja auch erst berühmt gemacht und war nicht unerheblich daran beteiligt, dass der Mann jetzt einfach ein Multimilliardär geworden ist. Mhm. Also er hat danach natürlich immer wieder, der Richard Branson, immer wieder investiert und gemacht, ein totaler Unternehmer, aber die beiden haben sich dann auch sehr verstritten.
Echt?
Mike Oldfield hat auf einem Album dann am Ende im Morsecode Fuck Off Richard Branson verwoben und der Richard Branson hat ihn immer mehr dazu gedrängt, Popmusik zu machen. Da kommt man nachher noch mal ein bisschen später, also immer poppiger und eingängiger zu werden. Und wollte irgendwann dann nach vielen, vielen Alben ein Tubular Bells 2 Album.
Ja.
Hat sich Oldfield aber quergestellt und hat dann die Amber Rock veröffentlicht. Mhm. Nur relativ disharmonische Tracks, alles an einem Stück, konnte man nichts auskoppeln, war also kommerziell ganz mies. Mhm. Und dann ist er aus seinem Vertrag auch rausgekommen. glaube regulär, weil dann die Albenzahl erfüllt war und dann hat er, das habe ich die Plattenfirma vergessen, aber bei
Virgin?
Bei bei einer neuen Plattenfirma hat er dann Tubular Bells 2 veröffentlicht. Ah. Ja, ganz kurz noch zu Mike Oldfield. Also wie gesagt, die meisten, denke ich, werden ihn kennen von einem Song, nämlich Moonlight Shadow.
Ja.
Das war sein größter Hit, mehr oder weniger direkt gefolgt von Get to France, über den wir heute gleich noch sprechen werden, den Song. Ja, Mike Oldfield hat so mehrere musikalische Phasen. Die erste, das waren vier Alben, die rein instrumental waren. Tubular Bells, Her Just Rich, Oma Dawn und Incantations. Fun Fact zu Oma Dawn, dem dritten Album von ihm. Bei meiner großen Zeichnung Wir, der Teufel und ich, links unten im Bild, da befindet sich das CD-Cover. Weil dies ein Album ist, was mir ganz viel bedeutet, überhaupt die Musik von Mike Oldfield, weswegen wir auch heute drüber sprechen. Und naja, zur Wirkung von Oldfields Musik kommen wir vielleicht später nachher nochmal. Was primär erstmal wichtig ist, diese vier Erstlingswerke sind halt rein instrumental. Da sind zwar ein paar Gesangsspuren drauf, aber das ist dann kein, doch bei dem einen Album schon, da ist es Text, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich nur Instrumente. Und das ist natürlich für uns in der Plattenerei schwierig, über so ein Album zu sprechen. Also ja, habe ich mir aus seiner zweiten Schaffensphase, der popmusikalischen Phase, die so von 79 bis 89 ging, versucht, was rauszunehmen. Und zwar die Discovery.
Ja. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit Discovery.
Genau, Entdeckung.
Ja.
Sein neuntes Album aus dem Jahre 1984. Du siehst so aus, ob du was sagen möchtest.
Nee, ich hab nur gedacht, ich kannte vorher halt effektiv auch nur Moonlight Shadow, also zumindest bewusst nur Moonlight Shadow und To France, den du gerade fälschlicherweise Get to France betitelt hast.
Du hast vollkommen recht.
Ich habe gerade extra nochmal kurz nachrecherchiert, er heißt nur To France.
Ich bin schon dieser völlig mit dem Kopf in den Röhrenglocken, ja.
Ja, gut, ja, das wollte ich nur sagen, also ja.
Ja, stimmt, das ist auch völlig richtig, eigentlich hätte ich dich fragen müssen, korrekterweise, kanntest du Mike Oldfield?
Mhm.
Das wusste ich jetzt aber schon, aber ich wusste natürlich nicht, wie viel und woher.
Und ich, wenn ich mich nicht ganz doll täusche, habe ich im Jahre 2009 oder 10 auf dem Flohmarkt im Mauerpark in Berlin habe ich an einem Stand habe ich so eine Schale gekauft, die im Prinzip, also das war Mike Oldfield, Moonlight Shadow auf Vinyl, aber es waren so, die war so als Schale so verformt, weißt du?
Ja, ja, ja.
Wo du dann Knabbereien reinmachen kannst oder Schlüsselbund oder irgendwelchen Scheiß.
Habe ich auch mal gesehen, ja.
Ja. Habe cool. Ich aber verschenkt, also. Ja.
Ja, okay. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken, weil hier so viele Informationen mal wieder stehen.
Damn.
Genau, aber wir kommen jetzt zu seinem neunten Studioalbum. Ich muss sagen.
Discovery.
Discovery. Hm. Und sein siebtes und achtes Album. Die Five Miles Out von 82 und die Crisis von 83. Das sind neben der Oma Dawn eigentlich meine Lieblingsalben. Da hat er nämlich schon angefangen, weniger Instrumentalstücke zu veröffentlichen und einzelne Songs so in Popsonglänge 4, 5, 6 Minuten mit Gesang.
Mhm.
Aber wir haben jetzt ein Album mit einem, naja, etwas längeren Instrumentalstück, aber deutlich kürzer im Vergleich zu den anderen Instrumentalstücken auf seinen vorherigen Alben und ansonsten lauter Pop-Rock.
Ja.
Prog-Rock.
Ja.
Prog-Pop-Songs. Ja, können wir gleich nochmal analysieren. So, an diesem Album waren nur 4 Leute beteiligt. Mike Oldfield himself, der alle Instrumente gespielt hat, bis auf die Drums, sowohl genau, also die es gibt wohl auf dem Album auch digitale Drums. Da konnte ich nicht genau rausbekommen, ob die Oldfield eingespielt hat oder Simon Phillips. Aber Simon Phillips, der hat definitiv die
analogen Drums eingespielt.
So ist das.
Die echten Drums.
Genau, und dann haben wir einen Sänger und eine Sängerin. Wir haben Maggie Riley, die wir bereits kennen von Moonlight Shadow.
Mhm.
Und wir haben Barry Palmer. Zu beiden kommen wir gleich dann noch bei den jeweiligen Songs. Oldfield lebte damals in der Schweiz aus steuerlichen Gründen. Er war ein Steuerflüchtling, weil ihm da die Steuerpolitik in Großbritannien gefiel ihm nicht.
Hm.
Und ja, dieses Album wurde in 2000 Metern Höhe über dem Genfer See in den Schweizer Alpen aufgezeichnet und dort auch aufgeschrieben.
Das ist die Frage. Ist das wirklich so? Gibt es da Filmdokumente, die das belegen? Weil als Studio steht ja auch nur, also war ja nur angegeben, in den Schweizer Alpen. Vielleicht stimmt das ja alles gar nicht.
Er hat dort wohl in einem kleinen Haus gelebt, wo er das alles gemacht hat.
Na gut. In 2000 Metern Höhe.
Genau.
Mit Blick auf den Genfer See.
Genau.
Okay.
Es gibt auch Fotos im Album selbst. Allerdings eher so von den Instrumenten und den Musikern, jetzt nicht von der Umgebung.
Das beweist gar nichts.
Naja, okay. Glauben wir es ihm mal.
Wollen wir es mal glauben.
Ja, jedenfalls sind wir hier mitten in der Pop-Phase von Mike Oldfield. Man muss aber auch sagen, viele Prog-Rocker haben in den 80ern ihre Pop-Phase gehabt, weil die 80er danach verlangt haben.
Ja, du hörst es ja auch bei klassischen Rockern. Ich meine, du kannst ja auch Bruce Springsteen-Alben aus den 80ern anhören, so Human Touch, Lucky Town oder Tunnel of Love. Du hörst einfach an der Produktion, das ist aus den 80ern. Und auch da, ich meine, Born in the USA ist auch aus den 80ern, das ist rockig, aber bei den anderen genannten Alben, da hörst du schon so einen leicht synthetischen Klang, so in der Art, wie das Ganze produziert ist, gemixt ist. Auch die Drums klingen zum Teil synthetisch, obwohl es echte Drums sind. Also es war einfach, du hörst bei vielen Sachen gleich raus, ah, das ist halt 80er, weil es einfach der Sound ist, der modern war.
Genau, genau. Ja, es wurde alles kommerzieller damals, aber ich finde auch nicht durchweg schlimm. Also
ist auch nicht.
Es war halt so, wenn ich mir moderne Musik angucke, die ist noch kaputt produzierter, noch kommerzieller, noch mehr Plastik. In den 80ern hat es noch Charme. Ich finde 1984, also das Jahr, aus dem dieses Album hier ist, ist eins der besten Jahre für Musik und teilweise auch Filme überhaupt gewesen. Was es an tollen Rock, Metal und Pop-Songs, Alben, was da erschien in den 80ern und vor allem im Jahr 84, also ist einiges.
84 erschien auch Born in the USA.
Ne? Kannst du mal sehen. Übrigens, ganz kurz am Rande, ich habe mir neulich aus so einer Laune heraus die Bruce Springsteen-Platte angehört, über die wir in Episode 5 gesprochen haben.
Born to Run?
Genau. Seit damals hatte ich mir die nie wieder angehört.
So nach 3 Jahren oder so hast du sie jetzt nochmal gehört?
Genau. Und also nicht schlecht, aber wirklich gecatcht, dass ich sage, geiles Lied, nur Neid.
Echt?
Ich glaube Neid.
Das ist für mich immer so, also okay, Meeting Across the River zähle ich gar nicht als richtigen Song, aber Night finde ich sonst mit am uninteressantesten auf dem Album.
Ich glaube, der war's. Naja, jedenfalls irgendwie, ja, weiß nicht, ich dachte so, wenn ich das nochmal höre jetzt, dann ist es total, aber nee. Also, ja.
Es ist, wie es ist.
Nur mal hier jetzt noch so nach 3 Jahren Feedback nochmal. Nun gut.
Dann sag doch nochmal was zum Albumcover.
Genau, das Cover ist ein Foto von Dan Kramer. Dan Kramer hat sehr viele Fotos für Bob Dylan gemacht, für Albumcover von Bob Dylan.
Okay, jetzt wo du es sagst, kann ich mir vorstellen, sagen wir es so.
Also ja, das Cover ist wie gesagt ein Foto, aber ein stark bearbeitetes Foto. Man sieht Mike Oldfield, wie er vermutlich eine Gitarre in der Hand hält, weil man sieht nur den Hals so ein ganz klein bisschen. Ja, bitte.
Hat dieser besagte Fotograf, hat aber nicht Bob Dylan Blood on the Tracks gemacht, oder? Was wir damals besprochen
haben. Nein, das war er nicht. Das war ja irgendeiner, der live ein Foto gemacht hat auf dem Konzert und es eingeschickt hat.
Ach so, das hatte ich nicht mal auf dem Schirm. Weil genau. Das ist ja auch so bearbeitet, dass es eigentlich nicht mehr wie ein Foto aussieht.
Das stimmt, da hast du recht. Genau, das war, glaube ich,
gedacht, hätte ja sein können.
Da war sogar ein Berufsfotograf. Auf alle Fälle hat er das ja privat auf dem Konzert gemacht und Bob Dylan geschickt. Aber nee, das hier ist richtig, also der hat wohl Geld dafür bekommen von Bob Dylan immer wieder, weil es gibt, also der hat 4, 5, 6, 7 Alben, ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber der Dan Kramer hat ganz viel Bob Dylan-Fotos gemacht.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, wie Bob Dylan den Brief bekommt mit dem Foto, er öffnet den Umschlag und er guckt genauso wie in der Doku bei den Aufnahmen zu We Are The World oder wie als er die Medal of Freedom von Barack Obama verliehen bekommen hat, also sehr begeistert und happy, also ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Naja. Ja, jedenfalls, also Mike Oldfield, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es sieht so aus, als ob jemand einen Jutesack über das Foto gelegt hat und man so durch die Maschen durchguckt. Ja,
oder einfach so ein grobes Tuch.
No, ja, grobes Tuch oder noch besser, wenn du im Winter die Autoscheibe, wenn die vereist ist und du anfängst, die frei zu kratzen. Oder? Also du hast so blaue Kratzer auf dem Cover. Und dahinter sieht man dann eben auch in Blautönen den Hintergrund so ein bisschen ganz schemenhaft und dann eben Mike Oldfield. Ja, mein Gott, man kann es sich angucken im Internet und ja, den Gitarrenhals rechts unten. Was ich interessant finde, es erinnert mich ein bisschen an das Albumcover von seiner dritten Platte, der Oma Dawn, von der ich vorhin sprach, dass die auch in meiner Zeichnung drin ist. Da guckt er nicht nach unten, sondern so ein bisschen in die Ferne. Damals noch mit Bart und langen Haaren.
Ja, sieht viel besser aus.
Sieht besser, also er sieht besser aus, aber obwohl auch da irgendwelche Schlieren über dem Bild sind, erkennt man ihn klarer.
Ja, bei dem Discovery-Album-Cover denke ich immer an hier Frodo. Elijah Wood als Frodo.
So ein bisschen, ich weiß,
was weiter du... Weiter weg?
Ja.
Ja.
Okay, gut. Soviel zum Cover.
Ja.
Dann blättere ich jetzt einmal um. Ich gucke hier noch mal in meine Notizen.
Also ich habe ja meine Notizen hier vor mir liegen. Ich brauche jetzt nicht umblättern. Ich mache dir einen Leitungshalter, bis du soweit bist, ja?
Ich bin soweit. Ja, ich wollte nicht nur sagen, was habe ich vorhin schon gesagt, das bildet so eine Art Trilogie mit Five Miles Out und Crisis, den beiden vorherigen Alben, nicht inhaltlich thematisch, sondern mehr vom Gefühl der Musik. Und auch verbunden durch Maggie Reilly als Sängerin.
Ja.
Das hier nochmal. Es ist halt heute, es gibt so Informationen, die sind für Oldfield-Fans interessant, die sind für Platties, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, nicht so wichtig, aber ja.
Okay.
Und ich würde vielleicht noch einen Satz sagen überhaupt zu Mike Oldfield, warum wir da jetzt drüber sprechen.
Mach mal.
Ich bin mit Mike Oldfield mit der Muttermilch groß geworden. Also meine Mutter ist ein sehr großer Mike Oldfield-Fan. Und ich habe die Mucke schon im Mutterleib wahrscheinlich gehört. Und halt auch als Kind, weil es lief immer in der Wohnung irgendwie. Und ja, prägt. Klar. Und es ist, glaube ich, eine der Bands, die dann auch nachgewirkt haben. Man hört ja nicht alles, was die Eltern hören. Tendenziell hört man sogar kaum was von dem, was die Eltern hören. Aber Mike Oldfield hat mich unglaublich geprägt. Und die Musik, das werden wir nachher nochmal vielleicht... Oder nee, weißt du was, das hebe ich mir für später auf. Die Art und Weise, wie er Melodien macht und die Wirkung dieser Melodien. Ich hoffe, ich vergesse das nicht, sonst müssen wir es nachrechnen.
Wir werden sehen.
Aber ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen.
Okay.
Der erste Song.
To France. Ja.
Nicht Ghetto France, ja.
Nur nee. Nicht Ghetto France. Ghetto France ist dein Straßenname gewesen früher.
Ich wollte sagen, der Song handelt von einem jungen deutschen Mann im Jahre 1930 im Prager Ghetto, der Ghetto Franz.
Genau. Ja, also wie gesagt, den Song kannte ich vorher auch schon. Der beginnt mit dieser folkigen, eingängigen Melodie, die, wenn ich das richtig, recherchiert habe, von einer Mandoline und einem Cembalo eingespielt wurde. Wobei wahrscheinlich, denke ich, es ist Cembalo-Sound vom Keyboard.
Ja.
Kein echtes Cembalo.
Also Mandoline und Cembalo, daran hat es mich auch erinnert, beziehungsweise an eine Bouzouki, diese typisch griechische Gitarre.
Aha.
Aber es gibt eine wunderbare Internetseite, wo alles aufgedröselt ist zur Musik von Mike Oldfield, also auch zu den Instrumenten, die er verwendet hat.
Mhm.
Und es sind verschiedene E-Gitarren mit Unmengen von Effektgeräten und Synthesizern.
Ja, also man hört halt erst die Cembalo-Mandolin-Kombi, dann kommt die Bassdrum, Standard Viervierteltakt, auch untermalt von Synthi-Sounds und ja, dann setzt auch gleichzeitig eigentlich der Gesang ein. Und nach etwas über 20 Sekunden kommen wir schon das erste Mal zum Refrain. Und dann wiederholt sich eigentlich alles 3,5 Minuten lang. Oder noch länger. Ha, da habe ich einen Satz nicht zu Ende geschrieben. Bei 3,5 Minuten. Okay.
Ja, genau so sieht's aus. Es ist ein sehr eingängiger, sehr poppiger Song.
Ja.
Wir haben hier zum ersten Mal in der Plattenreihe ein Album mit sehr viel Synthesizern und ein sehr poppiges Album. Ich glaube, so poppig waren wir noch nie.
Nein, so poppig waren wir hier noch nie.
Gleichzeitig sind die Gitarren-Soli aber schon... Also erstens, wir haben Gitarren-Soli. Es ist ja in Popmusik nicht unbedingt vertreten.
Korrekt.
Manchmal hat man es, aber eher selten. Und die sind schon verhältnismäßig schwer, schon sehr rockig und, wie ich finde, technisch sehr, sehr gut. Und auch sehr, wie soll ich sagen, eingängig in ihrer Klangfarbe durch die Effektgeräte. Wie siehst du das?
Ja, ich kann nachvollziehen, was du meinst. Also mir ist auch das ein oder andere E-Gitarren-Solo aufgefallen, was dann schon sehr rockig war. Ja, aber insgesamt im Großen und Ganzen ist es schon, es ist Pop-Rock. So.
Ja, ja, das ist, na klar.
Sehr poppig. Oder habe ich jetzt deine Frage nicht richtig?
Mir ging es darum, also ich empfinde die Gitarren-Soli, die Art und Weise, wie die Gitarren bei Mick Oldfield klingen, sowohl wie er sie spielt, als auch die Effekte, die drauf liegen, die reine Klangfarbe, sehr außergewöhnlich, sehr, sehr, man merkt, du hörst es und weißt sofort, das ist Mick Oldfield.
Gut, das geht mir nicht so, aber ich habe mich ja auch nie mit Mike Oldfield beschäftigt. Ich kenne jetzt effektiv von ihm dieses Album und Moonlight Shadow. Also
Aber du kennst Vergleich. Du kennst ja eine Million Heavy Metal und Rockbands.
Ja, dass es anders klingt, klar, aber es ist nicht so, dass ich jetzt das höre und sage, ah, das ist Mike Oldfield. Das meinte ich nur.
Okay, okay.
Weil ja, dafür kenne ich mich mit seinem Werk nicht genug aus. Aber es hat einen individuellen Klang, ja, definitiv.
Ja, hervorzuheben wir vielleicht auch noch die Stimme von Maggie Riley.
Ja, die mag ich. Die mag ich tatsächlich. Die hat mich partiell ein bisschen an Julie Cruise erinnert. Ja, die gefällt mir. Die ist sehr fein und hell und klar. Ja,
genau, genau, klar, ja. Klar. Ein klarer, hoher Gesang.
Genau.
Fast schon ein bisschen sphärisch.
Genau, mag ich.
Sehr gut, ja. Ja, und musikalisch passiert ganz viel im Hintergrund. Also es wirkt erstmal nicht so, es wirkt so ein bisschen simpel, aber ich habe es mit den Kopfhörern und weil ich es auch schon eine Million Mal gehört habe, dass da sehr viele Instrumente, Tonspuren im Hintergrund noch eine Klangwelt erschaffen. Mhm. Oldfield hat bei Tubular Bells und den vorherigen, also den Alben danach, aber den Alben vor dem hier, immer sehr viel mit verschiedenen Gitarrenspuren, die er dann overdubbed, übereinander gelegt hat, gearbeitet. Das wurde hier, glaube ich, ein bisschen durch die Synthesizer abgelöst, aber also du hast hier nicht nur 3-4 Instrumente, so da passiert mehr.
Das, ja, ja. Ohne das unbedingt zu definieren wäre oder dass man unbedingt definieren könnte, was genau da alles drin ist und wie das zusammengepuzzelt wurde, aber man hört, dass da mehr passiert, ja. Und ich habe mir auch aufgeschrieben, dass in der letzten Strophe in diesem Lied noch Streicher dazukommen. Kann aber auch sein, dass die vorher schon da waren, mir einfach nicht aufgefallen sind, jetzt wo ich drüber nachdenke. Weiß ich gar nicht.
Ja, ja,
vielleicht
wurden
die einfach da anders reingemischt oder es kam mehr dazu. Auf jeden Fall habe ich sie erst später irgendwie zur Kenntnis genommen.
Ja.
Ja.
Stimme ich zu. Okay. Meine ich auch gehört zu haben. Ja, dann sag doch mal was zum Inhalt.
Vordergründig geht es um die Suche nach einem Ort, an dem man sich zu Hause fühlt, an dem man sich sicher und geborgen und wohl fühlt. Aber wenn man sich mit dem Text beschäftigt, geht es wahrscheinlich um die Geschichte, oder ist es angelehnt an Mary Stuart, die Königin von Schottland im 16. Jahrhundert. Beziehungsweise ist von ihr inspiriert.
Genau.
Das ist, denke ich, Konsens.
Ganz genau. Ich würde erstmal zu dem geschichtlichen Teil kurz was sagen und dann zu der anderen Ebene, die ist bei mir die zweite Ebene, was du eben als erstes gesagt hast. Mhm. Ja, genau. Also Maria Stuart, 1542 geboren als Mary Stuart, war vom 14. Dezember 1542 bis zum 24. Juli 1567 als Maria die erste Königin von Schottland, sowie durch Ehe mit Franz II. Dann auch Königin von Frankreich. Da Schottland zur Zeit ihrer Geburt von politischen und religiösen Unruhen erschüttert war, wurde Maria Stuart im Alter von 5 Jahren nach Frankreich gebracht und an der Seite ihres künftigen Ehemannes Franz II. Erzogen. Ich zitiere hier jetzt übrigens Wikipedia, muss man der Korrektheit halber sagen. Ja, durch dessen frühen Tod wurde sie bereits im Alter von 17 Jahren zur Witwe und kehrte dann 1561 nach Schottland zurück. Und als sie abreiste, lauteten ihre letzten Worte wohl »Adieu, Frankreich«. Alles ist vorbei, adieu Frankreich, wahrscheinlich werde ich deine Küsten nie wiedersehen. Und damit haben wir ja schon den Song, nämlich das lyrische Ich. Vermutlich Maria Stuart singt zu sich selber oder sagt zu sich selber, weißt du denn nicht, du wirst Frankreich niemals wiedersehen.
Ja.
Auch für die weniger englisch Begabten, das hat mich früher immer ein bisschen irritiert, dieses doppelte going to get to France.
Mhm.
Going to ist eine Futurform, ja, und zwar die für eine sichere Zukunft. Also man hat vor, das zu machen. Also wenn man sagt, so, we will go to the cinema, ja. So, na, wir gehen wahrscheinlich morgen ins Kino, aber we are going to go to the cinema, heißt es, ja, das ist fest geplant, wir gehen morgen ins Kino.
Ja.
Alle Englischlehrer dürfen mir jetzt gerne widersprechen und mich korrigieren, aber so ungefähr habe ich es gelernt.
Ja.
Genau. Und ach so, ja, sie ist dann nach England ins Exil gegangen. Also sie ist erst nach Schottland zurück und später dann nach England ins Exil, weil im Songtext heißt es was von Foreign Ground, von fremdem Grund.
Mhm.
Ist zwar auch Großbritannien, aber natürlich ist es nicht Schottland. Und auch Schottland ist ja nicht ihre eigentliche Heimat, weil groß geworden ist sie in Frankreich.
Ja. Und sie wollte dann wohl auch in Frankreich beigesetzt werden, was aber nicht passiert ist.
Genau. Sie wurde verdächtigt, ein geplantes Attentat auf die englische Königin, also daran beteiligt gewesen zu sein, und wurde dann 1587 wegen Hochverrats hingerichtet.
Und sie wurde in London beerdigt und hat es dementsprechend nie zurück nach Frankreich geschafft.
So sieht's aus.
That's the bottom line.
Genau, ja. Und die zweite Ebene dieses Liedes, da sehe ich thematisch so das Thema Rastlosigkeit und die Suche nach einem idealisierten Ort der Träume. So einem, wie soll ich sagen, vielleicht auch einem, also Frankreich als Sinnbild für einen Zustand der Harmonie, vielleicht auch der Harmonie in einer Beziehung. Denn es heißt ja dann in der vierten Zeile des Refrains, could a new romance ever bind you? Also kann dich eine neue Romanze jemals festhalten, jemals binden? Also das lyrische Ich, vielleicht sogar Mike Oldfield, dazu kommen wir noch, sucht eben diesen Zustand, ja, was man eben sucht. Ein Ankommen in einer Beziehung. Die Liebe, die eben nicht endet, ne?
Wir sind jetzt habe ich fast so Vibes wie bei dem Knilch von Nightwish, bei der Century Child, der eigentlich nur über sein Liebeskummer schreibt und seine Sehnsucht.
Richtig, aber natürlich, wir haben hier, also Mike Oldfield hat die Texte geschrieben und die Musik. Also es ergibt schon Sinn, die Songtexte auch aus ihm und seinen Lebensumständen heraus zu deuten. Und ich finde, das ist ganz essentiell. Oh Mann, Pulli jetzt hier ausziehen.
Ja.
Ganz essentiell eben dieses Gefühl des Ankommens. Oder mit Rilke gesagt, wunderliches Wort, die Zeit vertreiben. Sie zu halten wäre das Problem. Denn wen ängstigt nicht, wo ist ein Bleiben, wo ein endlich Sein in alledem?
Hm.
Und Dieb. Ja, ein schönes Gedicht. Ich weiß gar nicht, ist das eine Bridge? Jedenfalls. Da singt das lyrische, oder da singt Maggie Reilly, I see a picture by the lamp's flicker, isn't it strange how dreams fade and shimmer? Also ist es nicht komisch, wie Träume vergehen und schimmern und glitzern? Also so, es hat das ganze Lied, dieser Text hat sowas von Resignation, von,
ja,
von Trauer.
Mhm. Ja.
Ja. Ja. Möchtest du dem noch was hinzufügen?
Nö. Was gesagt werden musste, wurde gesagt.
Okay, ja, Mike Oldfield hat zu der Zeit war er noch, ich weiß gar nicht, ob er verheiratet war.
Ich glaube, er war getrennt, ne?
Er war noch nicht getrennt, glaube ich.
Oder er war noch nicht geschieden, aber schon getrennt oder zerstritten oder irgendwas. Stress auf jeden Fall.
Jedenfalls die Beziehung, ob jetzt Ehe oder nicht. Ich habe es mir auch irgendwo aufgeschrieben mit. Ach, war es Molly? Ja, ich kann nicht alles wissen. Lief nicht mehr gut. Und kurz danach begegnete er dann Anita Hegerland. Die kennt der eine oder die andere vielleicht von diesem schrecklichen Lied Schön ist es auf der Welt zu sein.
Mhm.
Das war ein Riesenhit. Kennst du das Lied?
Ja, klar. Das hat sie gesungen, oder was?
Als Kind.
Mit Roy Black zusammen.
Ja. Und später als Erwachsene hat sie dann für Oldfield gesungen ganz viel. Sie hat so ein bisschen Maggie Reilly abgelöst. Und ja, war dann auch mit ihm, mit der Molly war er verheiratet, glaube ich, und mit Anita Hegerland war er nur zusammen. Hm. Die hatten dann auch zwei Kinder.
Sie wohnten in einem Schloss am Wörthersee.
Sie lebten unter anderem auch in dem Haus hier in der Schweiz.
Na bitte.
Kam dann später. Ja.
Das hängt alles zusammen. Metaebene.
Absolut.
Ja.
Jedenfalls ein Lied über Resignation, über unerfüllte Träume, über den Wunsch anzukommen in einem idealen paradiesischen Zustand, dem Ort der Kindheit, dem dem Schutz der Kindheit. Und damit hast du nicht unrecht, die Parallelen zu den Nightwish-Songs.
Ja.
Dieser Wunsch nach Unschuld. In dem, ja. Also ne, hier vielleicht eher in einer Beziehung ankommen und bei dem anderen in einer, dieser Zustand der kindlichen Unschuld.
Absolut.
Ja, und dieses Lied geht musikalisch nahtlos über in den nächsten Song.
In den zweiten Song, Poison Arrows. Ja, was soll ich dazu sagen? Bei Mulfreur hat man ja fast die gleiche Melodie wie bei Moonlight Shadow. Ist die Frage, wo hört Bezug herstellen auf? Wo fängt Kreativitätlosigkeit an? Ansonsten klingt die Melodie ziemlich wie eine Synthetik-Version von Riders on the Storm von den Doors. Mehr habe ich mir dazu nicht aufgeschrieben. Zur Musik.
Okay. Also erstmal ist es hier mein zweites Lieblingslied. Das erste Lieblingslied war der Song davor. Das schon mal am Rande. Ja, musikalisch. Knappe 4 Minuten. Es beginnt mit pulsierenden Synthes. Dann folgt eine gezupfte E-Gitarre mit sehr viel Hall. Und das Ganze kommt so ein bisschen bedrohlich daher.
Ja.
Gleich untermalt vom Gesang von Barry Palmer, der jetzt hier ja, zum ersten Mal singen darf. Und der Strophe Silence in the Air. Also Stille in der Luft. Und dieses Bedrohliche, ne, das passt ganz gut zueinander.
Mhm.
Der Aufbau ist relativ simpel. Wir haben Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Und dann ein sehr, sehr geiles Solo. Da sind mehrere Gitarren irgendwie so übereinander gelegt.
Ja, das Solo gefiel mir auch, ja.
Also ja, schön alles mit Effektgeräten abgemischt. Und dann am Ende nochmal setzt die Akustikgitarre ein. Das ist hier häufiger bei den Songs, dass die Akustikgitarre so ein bisschen die Strophen untermalt musikalisch und dann aber im Refrain bzw. im Solo natürlich dann die E-Gitarre losschrabbelt. Und in der zweiten, wenn der Refrain nochmal wiederholt wird, da haben wir dann auch ein bisschen mehr Druck, Schlagzeug ist doller. Und am Ende klingt das Lied mit Wolfsgeheul aus. Und die Musik ist dann nochmal so wie im Intro. Ja.
Ja.
Kannst du bitte nochmal ganz kurz wiederholen, was du gerade mit den Doors meintest?
Ich finde, die Melodie hat irgendwie was von Riders on the Storm, von den Doors, bloß synthetisch. Synthetischer. Ich hatte auf jeden Fall gleich die Assoziation. So.
Riders on the Storm.
Ja, ja.
Silence in the air. Ja, so ein bisschen. Ja, bisschen. Ja. Ja, erstmal kurz zum Sänger. Barry Palmer, hast du da was? Möchtest du was sagen?
Er ist Brite und er hat bei der deutschen Band Triumvirat gesungen. Mehr Infos habe ich jetzt hier nicht notiert.
Reicht völlig. Er hat für McAuliffe 6 Songs eingesungen. 1984 Crime of Passion und dann hier auf der Discovery und dann später nochmal den Hit mit Anita Hegerland und Alet Jones zusammen, Pictures in the Dark, cooles Lied. Auch von Mike Oldfield, habe ich das gesagt? Ja.
Ja, nee, weiß ich nicht mehr.
Aber jedenfalls 6 Lieder für.
Doch.
Genau, 6 Lieder für Mike Oldfield. Und mir ist der Typ davor und danach und woanders nie begegnet. Ich habe auch mal versucht, in die Alben von Triumvirat reinzuhören irgendwie. Also ich weiß nicht, ob da noch jemand anders gesungen hat oder ob sich seine Stimme so verändert hat. Fakt ist, dass Barry Palmer auf diesem Album hier was mit der Stimme hatte. Die war wohl angeschlagen und angeblich, manche behaupten, man hört es. Ich habe keinen Vergleich. Ich weiß nur, dass mir die Klangfarbe seiner Stimme sehr gut gefällt. Ja, und genauso wie Maggie Reilly, die hat zwar später auch noch bei anderen Leuten gesungen, aber das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal der Musik, dass er diese Stimme hat,
ja,
die sonst nicht so populär ständig überall auftauchen. Und ich mag die Stimme sehr und ich mag das Lied auch, wie gesagt, sehr. Es war der Lieblingssong. Ja, worum geht's?
Im Text heißt es, es hat jemand auf dich abgesehen, es ist von bösen Augen und giftigen Pfeilen die Rede. Aber ich denke, das ist nur Symbolik. Also ich glaube, eigentlich geht es um die eigenen Ängste, negative Gefühle und Selbstzweifel, von denen man sich nicht unterkriegen lassen darf. Also es geht gar nicht darum, dass jetzt wirklich andere Leute einem was Schlechtes wollen, sondern dass man einfach diese Ängste hat und diese Zweifel. Ich glaube, das ist also, dass man sich quasi selber, dass man sich selber, wie soll ich sagen, runterzieht.
Ja, würde
ich. Angst oder so.
Ja, würde ich unterstreichen. Wo
sich selbst im Weg steht. Irgendwie, ich kann es, weiß nicht, wie ich es jetzt formulieren soll im Moment, aber.
Ja, ja, es geht so ein bisschen von äußeren Faktoren, von Paranoia und Angst, beobachtet, verfolgt zu werden, wie du sagst, mehr so zu was Innerem, was Eigenen.
Ja.
Regelrechte Panik, Ausweglosigkeit, das Gefühl zu verlieren, egal was man tut.
Ja.
Selbstzweifel. Ja, anywhere you choose, anywhere you're gonna lose. Also, egal wie du dich entscheidest, du wirst trotzdem verlieren. Auch hier natürlich der Verdacht lässt sich auf eine Beziehung anwenden. Also, klar, muss man das nicht größer machen, als es ist. Ist gut möglich, ne, dass man das eben auf der Ebene liest. Plapperei! So, es geht weiter. Wir haben eben eine kleine Pause gemacht und ich habe noch meine Notizen noch mal rausgeholt. So, um jetzt hier keine Scheiße zu reden. Von 79 bis 86 war Mike Oldfield mit Sally Cooper in einer Beziehung, aber anscheinend nicht verheiratet, hatten 3 Kinder. So, damit haben wir es jetzt nochmal.
Okay.
Jo, ja, und damit dann zum nächsten Song, oder?
Okay, dritter Song. Crystal Gazing. Und ich weiß, also, ich weiß nicht, ob es mein Lieblingssong ist, aber es ist auf jeden Fall der Song, der bei mir am ehesten im Ohr bleibt.
Ja. Er ist sehr eingängig, ja.
Ja, hat nicht sonderlich viel Text, aber ist sehr eingängig. Ja, es ist eigentlich ein relativ stampfender Beat, aber in Kombination mit diesem verträumt klingenden Riff und zusätzlichen Geräuschen, die so ein bisschen klingen, als hätte jemand da irgendwelchen Kram aus der Küchenschublade zusammengesucht und damit rumgetrommelt. interessant, aber nicht weiter definierbar, die einzelnen Instrumente, oder nicht definieren nötig. Ja, sonderlich viel passiert da, finde ich, musikalisch auch nicht. Gegen Ende kommen noch Streicher dazu, eine Oboe oder sowas. Also ich finde, der ist relativ, oder er klingt relativ simpel aufgebaut, aber er ist eingängig, wie du schon sagst, ja. Und deshalb irgendwie, ich sage einfach mal, das ist mein Lieblingssong auf dem Album, weil der bleibt mir am ehesten im Ohr und ich mag halt die Stimme von Maggie Riley. Ja, Punkt.
In Ordnung, kann ich so unterstreichen, musikalisch, was du gesagt hast. Ganz simpler Schlagzeugrhythmus, hohe E-Gitarre. Ja, am Ende diese Streicher, überhaupt so ein Auswabern am Ende. Ja. Wir haben hier auch einige Songs, die mit einem Fade-Out enden. Ja, total simpel. Strophe, Refrain und dann nochmal ein Solo. Und super poppig, ja. Und ich gar nicht despektierlich gemeint, fast schon ein bisschen kinderliedartig. Vielleicht liegt es auch an der hohen Stimme von Maggie Riley. Ich mag das Lied, also, ne? Aber ja, das Album kam damals bei vielen Fans wohl nicht gut an. Wahrscheinlich den Hardcore-Leuten, die eben an die ja, 40, 45 Minuten Instrumentalstücke gewöhnt waren. Aber so ist das eben. Menschen entwickeln sich weiter. Ich find's gut. Aber ja.
Ja. Inhaltlich?
Kristallglotzen.
Etwas konkreter, bitte.
Es geht um Kristallomantie. Wahrsagung mit einer Kristallkugel. Beziehungsweise kann man auch Spiegel oder andere spiegelnde Oberflächen für verwenden. Ich würde sagen, das Lied ist aus der Perspektive einer Wahrsagerin gesungen.
Ich hätte... Ja, ist die Frage, ne? Ist das eine Wahrsagerin oder ist die Protagonistin zu einer Wahrsagerin gegangen oder ist die Protagonistin keine ausgebildete Wahrsagerin, versucht es aber trotzdem, denn sie guckt ja in die Kristallkugel und versucht da Antworten auf ihre Fragen zu finden.
Ja, sie fragt, also die Wahrsagerin fragt, ob er oder sie seinen Geliebten oder seine Geliebte, ob, also ihr oder ihm eine Nachricht zukommen lassen will. So habe ich das gelesen. Und später in Strophe 3 wechselt dann aber die Perspektive und sie will die Nachricht von der anderen Seite dann zustellen. Was der entweder physisch an einem anderen Ort, der Geliebte, die Geliebte sagen will, oder vielleicht der Geist.
Ja.
Also das kann es ja auch sein, ne, dass das eine Nachricht aus dem Jenseits dann sein soll.
Auf jeden Fall werden hier mit Hilfe einer Kristallkugel Antworten auf brennende Fragen gesucht. So, meine Güte, kann nicht so schwer sein.
Vielleicht ist auch einfach Saruman gemeint, der an den Palantir guckt und mit Sauron ein bisschen schnacken will.
Ich muss weg.
Du kannst die heute hier doppelt dich bei mir unbeliebt machen, wenn du nämlich Mike Oldfield und den Herrn der Ringe schlecht machst.
Den Herrn der Ringe.
Der Herr der Ringe schlecht machst. Ja. Es geht der gleiche Scheiße wie mit die Ärzte.
Aber Herr der Ringe ist halt auch okay.
Was?
Hm?
Bitte?
Super gutes Buch und auch toll verfilmt.
Ja, genau.
Ich hoffe auf mehr Teile.
Ich habe keine Drogen hier.
Wow.
Ja, jedenfalls. Was wollte ich denn jetzt sagen? Mann, du hast mich rausgebracht.
Kristallkugel?
Ach so, genau. Ich wollte sagen, in dem Video zu Moonlight Shadow, also ein Album vorher, da ist auch eine Frau zu sehen, die in eine Kristallkugel guckt. Also irgendwie hat Oldfield es ja so ein bisschen damit gehabt.
Einen kleinen Eso-Spleen.
Ich weiß es nicht, ja, aber irgendwie kommt da so eine okulte Komponente, eine Eso-Komponente rüber, die ich jetzt hier auch nicht überbewerten will, weil ich glaube, die Plattis haben die Schnauze voll, wenn ich von Okkultismus rede, aber ja. Nee, aber ich finde, auch wenn es alles so ein bisschen poppig und fröhlich ist, irgendwie auch die Art und Weise, wie Maggie Riley mit ihrer Stimme hier umgeht, sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben doch überhaupt nichts zu ihr gesagt weiter, oder?
Haben wir, glaube ich, nicht.
Nee, nee, Maggie Riley, und das ist auch ganz passend, dass sie da von einer Frau gesungen hat, die aus Schottland kam, nämlich der Maria Stewart, ist eine schottische Sängerin, 56 in Glasgow geboren. Und ja, hat durch den Toningenieur Chris Lindop, der auch später ihr Ehemann war, Mike Oldfield kennengelernt 1980, und der Rest ist Geschichte. Hm. Hat danach dann auch noch Musik gemacht. Ist dieses Jahr, glaube ich, auch live in Berlin, nicht in Berlin, aber in Deutschland irgendwo auch unterwegs. Klingt leider nicht mehr so gut wie früher, muss man sagen. Aber hatte ihre größten Erfolge eben mit und durch Mike Oldfield.
Ist ja in Ordnung. Ich habe auch immer irgendwie, also diese Konstellation Mike Oldfield, Maggie Riley und wie heißt der Barry Dingens? Es gibt mir so diese dezenten Jim Steinman Vibes, der dann immer mit Rory Dodd und nicht Carla DeVito, sondern die andere.
Ja, genau, die andere. Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Gearbeitet hat. Und gleichzeitig, also dieses ganze Album hat, oder die Songs haben alle so, haben so eine gewisse melancholische, so einen melancholischen Unterton. Und das in Kombination mit den Namen Maggie Riley und hier Barry Palmer und so. Das gibt mir irgendwie so Twin Peaks oder so David Lynch-Vibes. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber ich lese die Namen und ich denke sofort irgendwie an Twin Peaks. Ja, ich kann es dir nicht erklären.
Naja, vielleicht, weil es so typisch britische Namen sind. Die hatten doch bei Twin Peaks auch vom Klang her ähnliche Namen. So typische
das sind die britisch. Amis.
Ja, aber trotzdem. Die Amis, mein Gott, die sind doch alles Einwanderer gewesen. Niederländer, Briten, Iren, Deutsche.
Mhm. Österreicher.
Auch die. Naja, keine Ahnung, aber manchmal hat man so Assoziationen, mein Gott.
Angelsachsen.
Die den Sachsen das Angeln beibrachten. Jetzt verfranzt sich doch nicht hier.
Ja, man kommt nochmal zurück zum Thema jetzt. Wir schweifen ab und dann wissen die Hörer gar nicht mehr, was los ist.
Eben. Ja, aber weil du gerade mit Twin Peaks und so weiter und jetzt habe ich die Assoziationskette verloren, ist aber auch komplett egal, was ich mal sagen wollte, was ich vorhin schon sagen wollte. Die Musik von Oldfield, der hat, das ist auf dem Album nicht, vielleicht nicht ganz so fassbar, bei seinen Instrumentalstücken und den frühen Alben finde ich es noch viel, viel prägnanter. Ich bin kein Musiker, ich kann jetzt nicht musiktechnisch erklären. Er verwendet ja auch normale Tonleitern. Aber die Art, wie er Melodien komponiert, finde ich so bei keinem anderen Musiker. Vielleicht liegt es an der Art und Weise, wie er es instrumentiert oder aber wirklich, wie er Noten kombiniert. Es hat sowas, ja, wenn ich jetzt sage fröhlich, dann wird es dem nicht gerecht, aber es hat eine ganz eigene Art und Weise, die ich nur mit ihm verbinde und die in mir irgendwas auslöst. Sowas Beruhigendes, Friedliches. Mir drängt sich immer so eine Assoziation auf wie, also wenn du, was immer du so hörst, an Musik, egal was,
ja,
Du hast ja Assoziation.
Klar.
Und bei Mac Oldfield habe ich irgendwie keine Assoziation, sondern es ist Mac Oldfield-Musik, die in mir aber eine gewisse friedliche Stimmung auslöst. Das ist ganz, ganz beschissen zu erklären. Ich habe jetzt mehrfach auf dem Arbeitsweg drüber nachgedacht, wie ich das formuliere, aber ich kriege es nicht hin, das gut zu formulieren. Aber das ist eine ganz eigentümliche Art und Weise, wie diese Musik auf mich wirkt, und das tut nur seine Musik, gerade die instrumentalen Stücke.
Ja, das ist jetzt auch wieder noch mal was anderes wahrscheinlich. Ich weiß ja auch eh nicht, kann ich in deine Gefühlswelt reingucken. Aber zum Beispiel, ich habe schon vor längerer Zeit festgestellt, wenn ich irgendwie schlecht drauf bin oder irgendwie, keine Ahnung, und ich möchte einfach irgendwie angenehme Musik hören, wo ich aber auch nicht irgendwie zu viel mich reindenken muss. Also, wie soll ich sagen, wenn ich einfach Musik hören will, um Musik zu hören, um mich zu entspannen, ohne mir groß Gedanken zu machen, ist zum Beispiel bei mir, ist hier Jimmy Buffett, ist für mich so ein, ja, ist für mich so die Musik, also auch die Balladen oder die nachdenklicheren Lieder sind nie traurig oder irgendwie deprimierend. Es ist irgendwie immer, es ist schon ernst gemeint, aber trotzdem bleibt es immer auf so einem Level, dass es irgendwie einfach angenehm ist. Also so irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit hat beim Hören. Für mich. So, weißt du, wenn ich denke, ja, ich habe jetzt Bock auf Musik, aber jetzt keinen Bock irgendwie. Also Black Metal ist mir zum Beispiel geradezu anstrengend. Bruce Springsteen, da denke ich mich zu viel rein, das ist mir zu emotional. Aber Jimmy Buffett ist zum Beispiel so, mache ich an. Das ist einfach angenehm. Nicht mehr, nicht weniger.
Ja.
So. Deshalb weiß ich, wenn ich denke, okay, ich habe gerade den Kopf voll, ich habe gerade irgendwie Stress oder so, ich will jetzt einfach nur irgendwie Musik anhaben, dann das. So. Das geht immer. Ja. Laber, laber.
Ja, aber es ist interessant. Muss man ja auch einfach mal drüber. Also, muss ja nicht immer...
Würde man wohl noch sagen dürfen.
Würde man wohl noch sagen dürfen. Nee, aber... Das ist ja das Interessante an diesem Podcast, dass wir hier seit 63 Episoden versuchen. Wir verwandeln ja hier ein Medium, und zwar die für mich tollste Kunst, nämlich Musik. Irgendwie versuchen wir, die umzuwandeln und sie anderen Leuten nahezubringen oder begreiflich zu machen, zu analysieren, aufzuschlüsseln. Da geht natürlich immer was verloren, aber es gibt dann eben, irgendwie kriegen wir es ja hin seit 63 Folgen, so.
Ja.
In gewisser Art und Weise, aber dann kommst du irgendwo auch an Grenzen. Und ja, weiß ich auch nicht.
An der Grenze sind wir jetzt.
Genau.
Deshalb gehen wir am besten schnell zum nächsten Song.
Genau.
Zum vierten.
Aber ganz ehrlich, wenn ich mir anhöre, was teilweise die großen Podcasts Fest und Flauschig oder Gemischtes Hack so von sich geben. Erwähne
noch einmal diese Namen. Ich cancel dich, mach hier alleine weiter.
Nee, ich will nur sagen, was die für eine Scheiße reden und haben Hunderttausende Hörer. Und hier, ja, die machen das viel schlimmer als wir teilweise.
Ja, du, vielleicht gehören wir auch einfach auf Arte und die gehören auf RTL. Vom Intellekt her, weißt du? So muss man es auch mal sehen.
Absolut.
So, kommen jetzt vierter Song, Tricks of the Light. Darf ich was zur Musik sagen?
Bitte, hau rein.
Beginnt erstmal mit diesem unsäglichen Nintendo-mäßigen Elektro-Synthi-Beat. Die Melodie ist gar nicht schlecht, aber der Sound, ne? Ich muss dabei immer an die Mucke denken aus dem Gameboy-Spiel Turtles 2 Back from the Sewers. Und auf dem Wiki her habe ich gedacht, vielleicht war auch die Qualität der Musik bei dem Mega Drive-Spiel WWF Royal Rumble von 92 auch so. Das ist so dieser komplett, ja, es ist so ein Spiel, frühe 90er Spielkonsolen-Sound. Ganz furchtbar.
Findest du, ja?
Ja, schrecklich.
Also pass auf, ich weiß, was du meinst. Und ja, es waren die 80er und die Synthesizer waren halt so.
Ja.
In diesem Song gibt es drei Gitarren, die verwendet werden, soweit ich recherchieren konnte. Und die E-Gitarre am Anfang ist vermutlich eine 1963 Gibson Les Paul SG Junior, aber modifiziert, damit sie so klingt, wie sie klingt. Hm. Während dann später werden, also zum Beispiel bei It's a Trick of the Light, also im Refrain, die Gitarre, die verwendet wird. Nee, Quatsch, das ist auch die Les Paul. Und dann haben wir aber immer wieder eine Gitarre am Ende der Zeile, nämlich Mikes Lieblingsgitarre, eine 1963 Fender Stratocaster Fiesta Red. So, und da dachte ich mir, boah, das klingt hier wie Sultans of Swing von Dire Straits, der Klang der Gitarre. Und dann zu Tricks of the Light gibt es ein Video und zu Sultans oder Sultans of Swing gibt es auch ein Video. Über diesen Gitarrenklang haben wir in einer Folge schon mal gesprochen.
Ja, irgendwie dämmert mir was.
Jetzt habe ich gerade, vergessen, Mark Knopfler, der Gitarrist. Ja. So, da gibt es auch ein Video zu. Ja, ist die gleiche Gitarre. Deswegen klingt das auch gleich. Mhm. Also mal Sultans of Swing von Dire Straits mit Mark Knopfler anhören und dann das Lied hier, Tricks of the Light, da sieht und hört man das. Ah. Und dann gibt es irgendwie noch eine Akustikgitarre in dem Lied hier, so. Ja, aber was du am Anfang meinst, ist eben diese modifizierte Les
Paul. Ich sehe gerade auf meinem Zettel hier.
Ja.
Bei Notizen zu dem Song, hier steht, nach etwa 2 Minuten 50 kommt ein etwas Dire Straits-artiges Gitarrensolo, das ganz nice ist.
Ja, cool.
Danach wieder dieser furchtbare Gameboy-Sound. So steht es hier geschrieben.
Ein ganz großartiges Lied. Hier teilen sich übrigens den Gesang Barry Palmer und Maggie Reilly.
Das einzige Mal auf dem ganzen Album.
Korrekt. Haben wir
ein Duett.
Ein Dutt. Genau. Ja. Allerdings haben die beiden das nicht zusammen im Studio aufgenommen, sondern getrennt voneinander. Waren an verschiedenen Tagen im Studio.
Denn wir sind hier nicht bei USA for Africa. Wo alle schön zusammen einsingen.
Richtig.
Einsangen. Ja. Also ich finde auch die Melodie, ich mag die Melodie, ich finde halt nur die Instrumentierung furchtbar über weite Strecken.
Finde ich total geil. Das ist das satteste Lied hier auf dem Album. Ich finde, hier passiert am meisten gesanglich und musikalisch und auch immer wieder die E-Gitarre, die reinschrammelt. Immer am Ende von der gesungenen Zeile. Macht richtig Spaß.
Okay.
Ja, so viel zur Musik.
Worum geht's?
Ich habe eigentlich nur eine Sache aufgeschrieben. Und würde behaupten, das lyrische Ich ist einfach mal verliebt und unsicher, ob sie auch in ihn verliebt ist. Und noch gezielter würde ich sagen, hier geht es um Anita Hegerland.
Ah.
Ich weiß nicht, ob Oldfield zu der Zeit sie schon kannte. Ich habe mich jetzt nicht ganz so durch sein Privatleben gebuddelt. Aber ja, so dieses Verliebtsein. Weil ganz am Anfang singt er, ich bin halb wahnsinnig, ein halb wahnsinniger Mann. Und warte auf Bestätigung. Die Zeichen wechseln sich. Und ich brauche mehr Informationen, also die Zeichen von ihr. Und Maggie, als die wahrscheinlich dann angesungene, die singt dann immer, bei manchen Tricks des Lichtes weiß man nie so genau. Und ich würde es im Deutschen so ein bisschen übersetzen, wenn die Augen dir einen Streich spielen, ne? Tricks of the Light.
Ja.
Irgendwie so. Und dann ganz am Ende, da wird dann anscheinend was aus der Sache, da singt er dann, sie dreht sich und nimmt seine Hand, bricht seine Konzentration, sie brennt auf sein Kommando, weiß jetzt nicht, wie man es schöner übersetzen könnte, und sie macht eine Verwandlung durch, eine Transfiguration. Ja, also wahrscheinlich kommen die beiden dann irgendwie zusammen. So würde ich das deuten.
Okay. Jetzt, ich lese gerade noch mal den Text und meine Notizen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, die Notizen, die ich mir dazu gemacht habe, die beziehen sich aber auf den Song davor. Weil jetzt finde ich gerade da überhaupt keinen Bezug. Ich habe mir aufgeschrieben, den Text könnte man so interpretieren, dass eine Frau zu einem Wahrsager geht. Er kann ihr aber auch keine genauen Informationen zu ihrem Anliegen geben. Und zweifelt auch an den Dingen, auch selbst an den Dingen, die er ihr sagt.
Ja, das ist der Song davor.
Absolut. Mein Fehler, da habe ich wohl nichts aufgeschrieben zu diesem Song. So eine Scheiße.
Mensch,
aber du hast ja schon alles gesagt.
Ich merke schon, das wird hier nicht unsere Highlight-Folge heute, was schade ist, weil ich mich sehr drauf gefreut habe. Aber ich selber war auch schon mal fitter. Da werden wieder einige Plattis meckern. Aber so ist es halt, Leute. So ist es manchmal. Und
euch will ich mal sehen hier nach einem 40-Stunden-Tag.
Wenn
40-Stunden-Woche dann noch Freitagabend hier aufnehmen.
Eben, wenn ihr wüsstet, was bei mir alles abgeht, Leute.
Ja, ey, frag nicht. Bei mir auch. Aber Ja. Manchmal ist einem das Leben im Weg.
Richtig, aber dann gibt es Alben wie dieses hier, die einem echt helfen.
Ansichtssache.
Ja klar, bei dir nicht.
Kommen wir zum fünften
Song. Der Entdeckung, Discovery.
Discovery, der Titelsong. Der klingt etwas düsterer, dramatischer, vielleicht auch etwas deprimiert, habe ich mir aufgeschrieben. Er hat auch so einen typischen 80er-Jahre-Pop-Rock-Vibe und ja, die Drums klingen verhältnismäßig hart im Mix. Nach 2 Minuten 20 gibt es ein fetziges E-Gitarren-Solo und dann wiederholt sich wieder alles. Und mit 4 Minuten 34 ist das ein für mich zu langer Song.
In Ordnung. Das ist dein gutes Recht. Die Meinung ist natürlich falsch, aber du darfst sie haben.
Hm, danke.
Ja, super groovy Rhythmus. Ich mag das Lied sehr. Das Gitarrensolo bei 1,58 auch wieder richtig geil. Vermutlich auch die 63er Gibson Les Paul SG Junior. Und ja, eher so ein Mid-Tempo-Ding. Während Tricks of the Light ja durchaus schneller war, haben wir jetzt hier so ein schweres Mid-Tempo-Ding. Barry Palmer singt wieder. Und der Mann hat es nicht leicht textlich. Also was er hier immer als lyrisches Ich von sich geben muss, wird von Giftpfeilen verfolgt und unglücklich verliebt. Was hatten wir noch? Da war doch noch einer.
Er wird schon wieder von Giftpfeilen verfolgt?
Nee, stimmt. Mehr hat er noch gar nicht gesungen. Nee, jetzt, nein, aber er wurde von Giftpfeilen verfolgt.
Ach so, vorher auf dem
erst
Album.
Hatte er, ja. Erst hatte er Paranoia, dann war er ein halb wahnsinniger Mann. Und jetzt braucht er ein bisschen Wahrheit und will nicht mehr kriechen. Also, ja.
Ja.
Inhaltlich, worum geht's?
Der Protagonist wurde von jemandem enttäuscht oder verletzt und deswegen weint er und er hat es einfach satt. Und er fragt die Person, die ihn verletzt hat, wie sie eigentlich mit sich selbst leben kann, wie sie schlafen kann, wie sie, ja, sich selbst erträgt. Also wahrscheinlich geht es um eine zerbrochene Beziehung.
Ja.
Und dann ist wieder die Frage, bezieht sich das auf Mike Oldfields zerbrochene oder zerbrechende Beziehung? Who knows?
Ja, wie gesagt, die Beziehung zu Sally Cooper war zu dem Zeitpunkt absolut im Argen. Und genau darum wird es wahrscheinlich gehen. Also das lyrische Ich klagt jemanden an, allgemein gegen Gott vielleicht, beziehungsweise klagt er diese Person an, seine Unwissenheit, seine Machtlosigkeit. Ja, der Partner, der da, um den es geht, der lügt und soll sich dann aber nicht wundern, dass er oder sie keine Hilfe bekommt. Und ja, es ist eine reine Anklage eigentlich an diese andere Person.
Mhm.
Ja, er, also das lyrische Ich, sucht Erlösung durch Wahrheit. Sie wiederum hat Geheimnisse. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er als lyrisches Ich ein Mann ist und es um eine Frau geht, macht es jetzt für mich einfacher hier. Also sie hat Geheimnisse. Aber er hat Spione, zum Beispiel seine Freunde, die ihm alles erzählen. I got my spice, singt er. Und dann die rhetorische Frage, does anybody think we live in paradise? Also glaubt jemand, wir uns geht's hier gut, wir leben im Paradies. Also an der Oberfläche ist die Beziehung vielleicht schön, aber ist sie eben nicht mehr.
Mm. Ja.
Ja, also wir machen hier alles durch. Ne? Anfang einer neuen Beziehung, Ende der alten, Selbstzweifel. Also textlich geht hier ordentlich was ab in dem Mann. Und was ich so interessant finde, oder was jetzt interessant, aber was mir auffällt, musikalisch sind die meisten Songs irgendwie fröhlich positiv. Auch wenn dann aber eine Grundnuance, wie du sagst, immer dieses Melancholische drin ist.
Mhm.
Aber diese Gitarrensoli, die sind immer so was Schmerzverzerrtes irgendwie. Die haben so was Eindringliches.
Okay. Ist mir nicht aufgefallen, aber ich kann nachvollziehen, was du meinst.
Meine Meinung.
Ja, sowieso sind die Texte halt auch ja alle eigentlich irgendwie relativ frustrierend.
Ja.
Ja. Ja.
Und ähnlich geht's jetzt eigentlich auch weiter, muss man sagen.
Absolut. Sechster Song, Talk About Your Life, war damals auf der Vinyl der erste Track auf der zweiten Seite. Keine Ahnung, ob das wichtig ist, aber hier wird wieder die Melodie von To France aufgegriffen. Und vielleicht ergibt das insofern Sinn, als dass er gesagt hat, okay, pass auf, das wird der erste Song von der zweiten Seite und dass er halt einfach das wieder aufgreifen möchte. Deswegen, man weiß es nicht. Ich muss auch sagen, das habe ich mir hier zu dem Song auch aufgeschrieben, das ganze Album ist handwerklich gut gemacht, haut mich aber überhaupt nicht vom Hocker. Und ich werde es wahrscheinlich, also wenn ich es nie wieder hören würde im Leben, würde mir auch nichts fehlen. Mhm. Also es stört mich nicht, wenn es läuft, es ist alles so ganz, plätschert so vor sich hin, ist okay. Handwerklich gut gemacht, aber es berührt mich einfach nicht. Es interessiert mich einfach nicht.
Ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, es ist auch nicht eins seiner besten. Das ist wirklich hier ein Kompromissalbum. Ich liebe es. Ich mag es. Es gefällt mir gut. Ich kann eigentlich allen Alben von Mac Ultras abgewinnen. Sogar sein Chillout-Album später dann. Aber das Ding hat natürlich nicht die Wucht wie Oma Dawn oder überhaupt die Frühwerke.
Ich finde halt auch einfach die. Ich finde die halt auch, bis auf vielleicht To France, finde ich das auch alles textlich irgendwie. Ja. Ist halt, keine Ahnung, Mittelmaß.
Es ist nicht Bob Dylan, ja, aber.
Aber ich finde es halt irgendwie, mir fehlt da irgendwie ein bisschen mehr Kreativität, mehr Inhalt in den Texten.
Mhm.
Ne? Also musikalisch ist da viel los, aber textlich finde ich es alles relativ schwach.
Okay.
Aber ist ja Ansichtssache.
Ja, wir haben, wie du sagtest, hier nochmal das Motiv aus To France. Das macht Ulfried immer wieder, dass er ein Motiv nochmal aufgreift, sowohl in seinen rein instrumentalen Stücken als dann auch in den Popsongs. Ein Album danach, auf der Islands, da macht er das auch nochmal. Im Song Islands, das Motiv verwendet er dann noch in When the Night's on Fire nochmal wieder. Ja.
Okay.
Finde ich legitim. Hat auch inhaltlich passt es ein bisschen. Es geht in To France ja um diesen Wunsch nach diesem Idealzustand einer Beziehung zum Beispiel oder überhaupt vielleicht Lebensziel, also der Verwirklichung von Träumen, einem Zustand des Glücklichseins. Und hier haben wir ja fast ein Trennungslied, würde ich sagen. Wir können ja erstmal noch kurz musikalisch noch ein paar Sachen sagen. Also,
mach mal.
Es startet relativ ruhig und dann direkt mit Maggies Gesang. Auf dem ganzen Album gibt es irgendwie, glaube ich, 7 Synthesizer, die verwendet wurden, beziehungsweise Synthesizer und Effektgeräte. Und dieses ganze Lied hier hat so ein Synthi-Keyboard-Gerüst. Ja, Maggie Rileys Stimme hat sowas, ja, leicht schläfriges, Beruhigendes. Also jetzt nicht irgendwie einschläfernd, aber schon was Friedliches, finde ich. Ja, der etwas hüpfende Rhythmus würde mir noch auffallen. Und dann haben wir ein relativ kurzes Solo. Und insgesamt eben einen ja doch sehr poppigen Song. Der eben in weiten Teilen an To France erinnert, weil es eben die gleiche Melodie verwendet. Mhm. Tja, und inhaltlich. Sag mal was.
Also ich habe gerade den Text nochmal hier auf meinem Device geöffnet. Der Text ist tatsächlich auch der ist schon etwas, wie soll ich sagen, aufwendiger, ausgefeilter. Da ist mehr im Text drin als bei den meisten anderen Songs. Und inhaltlich, ja, die Protagonistin spricht zu einer Person, über die sie mehr erfahren will. Sie will, dass die andere Person oder die Personen aufhören, so distanziert zu sein und sie möchte offene, ehrliche, direkte Kommunikation. Es könnte aber vielleicht auch ein Selbstgespräch sein. Und dass sie sich fragt, ob man sich selbst überhaupt wirklich kennt oder kennen kann. Kann man vielleicht auch so und so interpretieren.
Möglich ist deine zweite Interpretationsmöglichkeit, ja. Ich sehe so ein bisschen, dass es das vom Song davor von Discovery aufgreift. Es geht an einen Partner. Also im Refrain heißt es, do we have to be so distant? How can you be so unreal? Also müssen wir so getrennt sein, so distanziert sein?
Ja.
Wie kannst du so unreal sein? Was ist der Grund fürs Verstecken? Und wie fühlst du dich, wenn du weinst?
Mhm.
Ich glaube auch hier, die andere Person hat Geheimnisse, ist weit weg, versteckt sich. Und das lyrische Ich will einfach mehr vom anderen erfahren. Will diese Distanz nicht. Und er fragt, ob das Ganze sein muss. Ja, und es geht eben um Distanz in einer Beziehung, ums Auseinanderleben.
Ja, das also, könnte sein.
Der andere ist verschlossen und ja, kennt man zur Genüge. Ja, ist so ein Song, ne? Tritt manchmal ganz schön in die Eier. In bestimmten Lebensphasen.
Wie gesagt, ich finde ihn textlich, abgesehen von To France, glaube ich, am stärksten. Aber ich habe den null im Ohr, ne? Ich habe bei allen anderen Songs habe ich ja wenigstens den Refrain im Ohr, aber bei dem hier gar nichts. Irgendwie. Ich versuche gerade irgendwie mich zu erinnern, wie der klingt. Ich weiß es nicht.
Kann ich jetzt nur zur Kenntnis nehmen. Ich habe dieses Album in meinem Leben, ich will nicht lügen, bestimmt schon an die 100 Mal gehört oder noch mehr. Also ich habe bei jeder Zeile die Melodie im Ohr. Aber das sagt ja nichts. Mhm. Weiß ja auch nicht, dass dir nicht so gefällt, wie oft du es dir überhaupt angehört hast, wie doll du dich mit beschäftigt hast.
Also ich habe dieses Album jetzt die letzten 2 Wochen jeden Tag mindestens einmal gehört. Außer,
okay.
Gut, vielleicht als ich auf Heimatbesuch war, nicht. Aber ansonsten jetzt, ich glaube, ich habe es letzte Woche und diese Woche jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit gehört und zu Hause auch, als ich mich damit beschäftigt habe. Also ich habe das Album jetzt schon bestimmt 10, 15 Mal gehört, komplett. Mindestens.
Okay, na sehr schön. Also, ja, dann ist es halt so, mein Gott.
Ne? Ich muss auch sagen, je öfter ich es gehört habe, desto besser hat es mir gefallen. Trotzdem gibt es mir irgendwie nichts.
Es ist bei mir auch ein ganz starkes Prägungsalbum. Also nicht nur, weil ich generell Mac Oldfield schon seit klein auf mit der Muttermilch eingesogen habe, sondern auch so danach immer wieder von alleine mir die Alben angehört habe. Und einmal im Jahr habe ich dann so meine Mac Oldfield-Phase, die jetzt allerdings schon, ich glaube, man kann es in der Plattenreihe nachhören. Ich glaube, die hält jetzt schon eine ganze Weile an, dass ich eigentlich durchgehend regelmäßig Oldfield höre. Und wollte ja auch schon ewig mit dir hier drüber sprechen.
Mhm.
Und nun ist es an so einem Tag, in so einer Phase. Aber egal. Ich glaube, selbst wenn ich besser drauf wäre, weiß ich nicht, ob es dir dann besser gefallen hätte, das Album. Von daher.
Ich glaube nicht.
Ja, naja, macht nichts. Aber Leute, hört es euch mal an, auch ja. Wenn vielleicht das jetzt hier nicht die spannendste und witzigste Episode ist. Aber
es ist zäh wie Hanukkah-Honig.
Ist doch Quatsch.
Was?
Das Album ist überhaupt nicht zäh.
Nein, unser
Dialog
heute.
Ja, unser Dialog, ja. Naja. Oh, nee, aber komm, es war schon schlimmer.
Ja?
Es war schon schlimmer.
Gut, mach es fast gar nicht auf.
Echt mal.
Den Honigtopf.
Ja.
Ja.
Dann jetzt, nachdem so viel Schlimmes passiert ist, beziehungspipapo, der 7. Song, Saved by a Bell.
Saved by Bell. Der einzige Song, der dann musikalisch etwas mehr hermacht und eine gewisse Power hat. Steht hier. Beginnt mit einem relativ seichten, träumerischen Synthie-Gewaber, dazu die Vocals, auf denen auch ein gewisser Effekt liegt, sodass sie irgendwie etwas weiter wegklingen. Beim Refrain wird dann relativ episch aufgefahren, instrumental. Ich mag, danach wird wieder komplett der Dampf rausgenommen, ich mag den Refrain, ich mag auch das Instrumental bei dem Refrain. Ansonsten, gar nicht meins.
Meins auch nicht.
Gar nicht. Also weder musikalisch noch Text oder also weder der Gesang noch das Instrumental. So. Ich weiß nicht. Nee.
Das ist für mich ein Skip-Song.
Also
ich finde ihn nicht so schlimm, dass ich ihn nicht höre. Ich höre ihn immer wieder mal und ich finde ihn auch nicht verkehrt. Aber gemessen an den anderen Songs auf diesem Album. Das ist auch
mein Skip-Song, ja.
Ja, gemessen an den anderen Songs hier. Nee.
Was schade ist, weil der Refrain ist geil. Beziehungsweise die Musik im Refrain ist geil. Aber abgesehen vom Refrain, Skip-Song. Ja. Ja.
Hat so ein bisschen was süßlich-seichtes. Ich kann es nicht benennen, aber ja, naja.
Nimm den Refrain raus und du hast wieder so ein, weiß ich nicht, so ein Schlaflied, so ein Kinderlied, so ein Kinderschlaflied.
Dieses Lied hier und dann auch später, 2 Alben später, die Earth Moving. Fast schon Disney-artige Musik, wie Disney-Songs. Ich kann auch der Earth Moving was abgewinnen, da sind auch schöne Dinger bei, aber es ist sehr seichte Popmusik, wirklich kitschig.
Ja.
Ein bisschen.
Ja.
Na gut, komm, auch inhaltlich. Nicht. Hier fand ich es nicht ganz so leicht, so eine kohärente Analyse draus zu zaubern.
Naja, ich habe aufgeschrieben, der Text besteht hauptsächlich aus astronomischen und astrologischen Fragmenten und eigentlich ist er immer auf der Suche nach Erkenntnis und Wahrheit oder sowas ähnlichem.
Ja, also erstmal vorneweg, Saved by a Bell, also von der Glocke gerettet. Es gibt im Englischen das, sagt man, Idiom? Sprichwort?
Ich weiß ja nicht, was du jetzt sagen willst.
Saved by the Bell.
Ja.
Also nochmal Glück gehabt, zu Deutsch. Und hier ist es nun saved by a bell.
Hm.
Und Oldfields Debüt hieß ja damals, oder das heißt immer noch so, Tubular Bells, also die Röhrenglocken.
Hm.
Und ich habe mir jetzt überlegt, saved by a bell, ist damit vielleicht gemeint, dass er von der Tubular Bells gerettet wurde, weil nach der Veröffentlichung war Mike depressiv, der schnelle Erfolg, das bekam ihm nicht, er war ein sehr introvertierter Mensch, der hat dann später so ein umstrittenes Seminar zur Persönlichkeits,
ach, ich meine,
also mehr Selbstbewusstsein gemacht, danach konnte er dann auch endlich touren.
Achso, da ist er hingegangen als
Kunde.
Genau, ich dachte, genau. Er hat das Seminar gegeben.
Nee, er hat es gemacht,
ah,
weil er eben sehr introvertiert war. Und ja, das, also hier steht ja, saved by a bell, suffer in hell, but you were too blind to tell. Also von der Glocke gerettet, in der Hölle gelitten, aber du warst zu blind, um es zu sehen. Und ja, dass er vielleicht dann eben, dass er zu blind war, zu sehen, dass er musikalisch als Musiker gerettet wurde durch die Tubular Bells Alben.
Mhm. Tja. Möglich.
Aber was dieser ganze Weltraumkram soll, ich habe keine Ahnung.
Das waren die 80er, da war das ihn.
Oder aber, und das ist die zweite Deutung, Richard Branson hat ja erst richtig Kohle gemacht durch Tubular Bells und hat vielleicht erst nicht so an den Erfolg geglaubt und dann, ja, gerettet durch eine Glocke, suffer in hell, also verrotte in der Hölle, Richard Branson so ungefähr. Du warst zu blind, es zu sehen. Vielleicht ist es auch eine Anklage.
Aber da schon, waren die da schon, hatten die sich schon überworfen, als dieses Album gemacht wurde?
Nee, da kamen noch ein paar Alben. Vier Alben kamen da noch, aber trotzdem, vielleicht hat es schon gekrieselt.
Hm. Wer weiß.
Ja.
Not me.
Gut. Also hier kann ich keinen Reim draus machen, so richtig. Egal, ich habe was angeboten, es muss jetzt reichen,
ja,
einfach mal. Ne?
Ja, macht was draus. Entweder ihr fresst es oder ihr hungert.
Ja, und dann haben wir auch noch ein Fade-Out. Also ganz schlimm, wisst ihr ja, mögen wir nicht Fade-Out.
Ja.
Oder? Magst du es immer noch nicht?
Ich mag Fade-Out generell eigentlich nicht.
Sehr gut, dann habe ich ja kein Mist erzählt, dann ist das immer noch so. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Song. Ein Instrumentalstück, kürzer als auf vorangegangenen Alben, aber immer noch 12 Minuten und 10 Sekunden.
Ja, heißt so wie ein Song von Bathory, den du gerne magst.
Oh ja.
The Lake.
Und ja, natürlich geht es hier höchstwahrscheinlich um den Genfer See. Wobei geht es um, kann man nicht sagen, weil dieses Lied hat keinen Text.
Es ist ein Instrumentalstück, 12 Minuten oder über 12 Minuten lang. Und das Stück durchläuft verschiedene Phasen. Manche Abschnitte klingen wie Whatever You Want von Status Quo. Nur synthetischer.
Okay.
Manche sind akustisch, folkig. Andere sind völlig belangloses Ambient-Gewaber. Ein paar Abschnitte sind klassisch, orchestraler. Die gefallen mir ganz gut. Und eigentlich gefallen mir die letzten 3 Minuten von dem ganzen Mumpitz am besten. Das habe ich hier stehen. Also es durchläuft verschiedene Phasen und jeder kann gucken, welche ihm am besten gefällt.
Ja, also ich habe so 6 Phasen rauskristallisiert. Fängt mit einem Pfeifen an, also sehr sphärisch alles. Dann kommen immer mehr Instrumente dazu, Klavier, alles recht ruhig. Und dann wird es aber alles dramatischer. Diverse Synthi-Sounds durcheinander. Die, ja, reitender Rhythmus wieder. Prog-rockig wird es dann im zweiten Part. Die kristallenen, fließenden Gitarren von Oldfield immer wieder dazwischen. Dann wird es wieder ein bisschen ruhiger, sphärisches Pfeifen im dritten Teil. Ja, und dann haben wir noch mal im fünften Teil, so ab knapp 7 Minuten, wird es nochmal dramatisch. Und am Ende das, was dir gefällt, dann der letzte Teil, so ab 8:45. So Chillaxing, Akustikgitarren, wird der erste Teil noch mal ein bisschen aufgegriffen.
Ich finde schön, dass du immer, wenn du von Gitarren Soli und so sprichst, mit deiner linken Hand irgendwie rumgestikulierst. Das kann leider niemand sehen außer mir, aber du fingerst immer rum, als würdest du an so einer Gitarre was auch immer machen.
Naja,
man sieht, dass du nicht, naja, Gitarre spielen
natürlich,
kannst.
Natürlich, aber naja, also dieses, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist so dieses Gitarren-Solo andeuten.
Genau.
Wie ein Italiener halt mit seiner Hand gestikulieren würde, so, ja, mache ich das hier, dass ich auf dem Griffbrett oben, allerdings sind es relativ tief, hohe Töne, soweit wie der Arm oben ist.
Absolut. Oder es ist eine sehr, sehr kleine Gitarre. Du hältst sie auch sehr hoch mit der anderen Hand so.
Ich habe sie
unten am Stiel anfasst, aber der geht noch viel weiter hoch.
Genau, ich habe die so auf die Brust hochgebunden, weißt du, ja, so. Nicht unten am Sack, wie sie es gehört.
Unterm Kinn.
Unterm Kinn.
Die Kinngitarre, die klassische.
Genau. Man
kennt sie aus der Schweiz.
Ja.
Ja.
Am Genfersee spielt man solche Gitarren.
So ist es.
Genau. So ist das. Ich finde, es ist ein schönes Lied. Also, was hast du vorhin fieses, wieder abwertendes gesagt? Überflüssiges Sinti-Gewaber.
Ja. Belangloses Ambient-Gewaber habe ich geschrieben.
Wirklich. Und du kriegst ja auch noch eine gratis Pizza von mir. Es ist. Ach, Leute.
Ja, ich trinke ja auch dein Bier weg und deinen Kaffee.
Ja, du gibst und gibst und gibst und ja, keiner dankt es einem.
Ich nehme.
Du nimmst, ich gebe, genau. Das ist absolut toxisch hier. Mhm. Ja, und damit endet dieses Album.
Ja.
Ich mag The Lake. Ist eins seiner besseren, besten mit Akustik-Dinger in dieser 80er-Phase. Wobei, wie gesagt, die Crisis und auch die Five Miles Out durchweg grandiose Alben sind. Bloß da hätten wir einfach nicht so viel drüber reden können. Aber wahrscheinlich hättest du auch da was zu meckern gehabt.
Bestimmt. Aber es ist immer einfacher, über ein Album mit Text, mit Vocals zu reden, als über ein Instrumentalalbum. Also von daher bin ich ja schon total happy.
Ja.
Mhm. Ja, also Fazit, es ist alles handwerklich gut gemacht. Ich will gar nicht dem seine Qualität absprechen oder das Können absprechen, aber Mike Oldfield wird in meinen Plattenschrank nicht einziehen. Und auch nicht in meine Dauer-Playlist. Ja, ich werde gleich Discovery aus meinem Spotify, aus meiner Bibliothek entfernen.
Mach das so. So habe ich es ja auch mit diversen Alben von dir gemacht.
Oh, das ist frech jetzt.
Na, wenn ich an Klassiker erinnere wie, ich habe sogar schon die Albentitel vergessen.
Oh, aber.
Ja, komm, jetzt.
Wahrscheinlich hast du die Titel vergessen von guten klassischen amerikanischen Hardrock-Bands.
Aerosmith zum Beispiel.
Schon wieder, Aerosmith und Guns N' Roses, genau. Aber ich war ja ganz beeindruckt. Ich habe gestern mir angehört von, also Slash. Slash bringt mal wieder ein Soloalbum raus.
Ja,
diesmal wird seine Liebe zum Blues gehuldigt. Und er hat Killin' Floor, heißt das Killin' Floor, von Howlin' Wolf gecovert. Steven Tyler von Aerosmith spielt Mundharmonika und den Gesang übernimmt Brian, heißt der Jones, von AC/DC. Alter, der kann ja richtig singen. Der kann richtig schön singen, wenn er will.
Nicht nur dieses hohe?
Nicht nur dieses.
Okay.
Ja, da war ich positiv überrascht. Hör dir mal an.
Werde ich machen.
War einfach interessant, das mal zu hören, wie der singen kann, wenn er will.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, also klar, hier Guns N' Roses, Aerosmith und dann gab es noch eine Kapelle, gut, die Onkels höre ich mir auch nicht nochmal an, aber dann gab es noch eine Kapelle, eine deutsche Black-Metal-Band.
Heimdalls Wacht?
Richtig. Das ist also jetzt gar nicht negativ, das ist komplett aus meiner Erinnerung verschwunden.
Macht ja nichts.
Aber bei diesen Unmengen, die wir hier uns reinknüppeln, auch immer gegenseitig an Musik, das wollte ich noch erzählen. Siehste, jetzt ja, hier, letzter Punkt. Ich habe kein Album, doch, ich habe ein Album der Woche, das habe ich ja vorhin gesagt, Megaton Sword. Ich meckere ja gerne und ich meckere viel und ich versuche dieses Jahr weniger zu meckern.
Okay.
Verdammt fällt mir das schwer.
Hm?
Bei der ganzen Scheiße, die passiert, bei den schlechten Filmen, die produziert werden und vor allem bei den Menschen, mit denen ich auf der Arbeit zu tun habe. Also jetzt nicht die Kollegen, wobei die auch, aber vor allem die Nutzer. So, aber nachdem ich in den letzten 10 Jahren das Gefühl hatte, es gibt keine gute Musik mehr, ist irgendwann im letzten Jahr bei mir der Knoten geplatzt. Das muss eine innere Einstellung sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur daran liegt, dass auf einmal die Bands alle super Mucke machen. Aber letztes Jahr sind so viele grandiose Metal-Alben erschienen. Ich habe jede Woche ein neues Album der Woche und muss mir das nicht mal irgendwo aus dem Hintern ziehen, sondern ich muss mich entscheiden, was nehme ich denn jetzt als Album der Woche, weil es so viele gute Dinger gibt. Und letztes Jahr, ey, Megaton Sword, Might and Power, Bloodstar, First Sighting, Knife, Heaven into Dust, By Fire and Sword, Glory, Gatekeeper, From Western Shores, ich lese die jetzt alle vor.
Mach mal.
Receiver, Whispers of Lore, The Night Eternal mit Fatal, Sulfur Eon, Seven Crowns and Seven Seals und Creeper mit Sanguivore. Das waren jetzt 8, 9 Alben.
In einem knappen Dreivierteljahr.
Ja.
Ja.
Und alles Brecher. Und ey, ich meine, das ist, wie viel kenne ich noch nicht? Da schlummern bestimmt noch andere Schätze. Also. Das finde ich aber gut. Also offensichtlich gibt es noch gute Musik, gute Bands, gute Stimmen. Melodien sind auch noch nicht aufgebraucht. Wer hätte es gedacht?
Ja, man wird immer wieder überrascht, was die sich noch so ausdenken können, die Musiker.
Also ich habe dir jetzt gerade hier 9 Anspieltipps gehabt, die habe ich aber alle schon mal auf Instagram gepostet oder hier in der Plattenerei erwähnt. Finde ich toll, dass es so viel Neues gibt und dass ich auf meine alten Tage mit Mitte 30 nochmal mich so hilf mir mal, Wortfindungsschwierigkeiten, so glühen kann, so brennen kann für Neues einfach.
Ja, ist doch schön.
Ja, auch wenn ich jetzt zum 5. Mal Breaking Bad gucke, weil ich einfach keine Serie finde, die mich nicht ankotzt. Hast du ein Album der Woche?
Mein Album der Woche, auch wenn es mir, ich habe es heute im Laufe des Tages auch nochmal gehört, heute war es mir tatsächlich eigentlich zu anstrengend, aber trotzdem, mein Album der Woche ist Vessels by Which the Devil is Made Flesh von Misotheist. Richtig schön, fieser, böser, finsterer Black Metal aus Norwegen. Die ersten beiden Alben von Misotheist waren schon geil, aber das neue ist auch wieder sehr geil. Und insbesondere der Titelsong der gefällt mir gut. Da ist Willem von Urfaust als Gastsänger mit dabei. Knorke. So schließt sich der Kreis zum Anfang der Episode, als wir über Urfaust sprachen, beziehungsweise du sie erwähnt hast.
Korrekt.
Und ich wusste, wo sie herkommen. Genau, ja.
Darkthrone haben jetzt auch wohl bald ein neues Album. Schon wieder.
Haben wir doch gerade erst.
Ja, schon wieder. Und hier Zgigniew Bilak, M. Bilak.
Spigniew,
frag mich nicht.
Was ist mit dem?
Der hat schon wieder das Cover gemacht, hier, der auch für Ghost immer.
Und ja, ich weiß, Spigniew im Biljak, der hat auch die Esoteric Warfare für Mayhem gemacht.
Ja, und so. Wartain und
so weiter. Ja. Lawless Darkness und so,
glaube ich auch. Schwein. Nee, der macht tolle Sachen nicht. Ich finde ihn ganz großartig, aber ich bin neidisch. Oh, fuck, da war noch was. Da war gerade noch eine Sache. Mann!
Ich weiß das nicht.
Komm, hier, halt es am Laufen.
WrestleMania 40 steht vor der Tür. Was sagt ihr denn zum Comeback von The Rock? Braucht man das? Will man das? Ich werde es mir angucken. Werdet ihr es euch angucken? Keine Ahnung, wir können ja danach mal drüber reden. Wenn ich dann irgendwann anfange zu twitchen, zu streamen.
Ach, hast du vor jetzt, ja?
Ja, mal gucken. Also im Prinzip ja. Ich habe mir schon eine Webcam gekauft. Ringlicht habe ich ja schon länger. Ich brauche noch einen zweiten Monitor. Und dann muss ich gucken, wie der ganze Mumpitz funktioniert. Ich habe mir schon so ein Programm runtergeladen, aber ich habe effektiv noch nicht angefangen. Und dann wird getwitcht und gestreamt und dann kommt das Geld hoffentlich von selbst, ohne dass ich das Haus verlassen muss.
Interessant.
Mal gucken.
Kannst du ja mit der Webcam auch noch andere Inhalte produzieren.
Also Ringlicht habe ich ja auch nicht ohne Grund.
Also ja, auch schön. Dann könnten wir ja irgendwann mal eine Folge Plattenerei live aufnehmen, live twitchen.
Witzig. Mal gucken.
Unsere Hackfressen im Profil. Oder 2 Kameras, eine auf dich, eine auf mich gerichtet.
Wir werden sehen.
Ja.
Weißt du jetzt wieder, was du sagen wolltest?
Ist komplett weg. Ich war was bei jetzt
Bilak.
Hatte irgendwas mit dem Namen oder der Aussprache von Namen zu tun. Aber wird mir bestimmt 5 Minuten einfallen, dann ärgere ich mich und dann reiche ich es vielleicht nach. Reicht auch jetzt erstmal für heute. Wir wollen es ja nicht übertreiben.
Nee, wir sind bei einer Stunde 33. Da wird das eine oder andere noch rausgeschnitten natürlich, weil es zu kontrovers ist oder einfach wir Probleme hatten mit dem Mikrofon. Aber hey, that's live.
Genau. Dann, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich sagen, abschalten. Plapperei.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.